Dann Anfang Juni das Federgras. Das ist so ganz langes Gras mit langen weißen Spitzen oder Blüten. Und wenn dann der Wind über die Steppe geht, dann wogt das Federgras im Wind und das sieht fast aus wie die Schaumkronen von einem Meer. Das ist also ganz großartig. Aber wie schön das ist, wie vielfältig, wie gastfreundlich die Leute sind, das wird leider nicht thematisiert bei uns in den Medien.
Von unendlichen Steppen und blühenden Landschaften, von koreanischen Kasachen und kasachischen Deutschen, von der Ehre, ein Schafsauge serviert zu bekommen, von überwältigender Gastfreundschaft mit fast schon diktatorischen Zügen.
Auf das Schafsauge freue ich mich jetzt schon. Unter anderem darüber erfahrt ihr jetzt jede Menge Wissenswertes in dieser ersten Episode unseres neuen Themenmonats. Wir reisen zusammen nach Kasachstan. Heute Land und Leute.
Herzlich willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast. Ich bin Daniel Lerche.
Und hier ist Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure.
Kleiner Hinweis noch hier zu Beginn. Natürlich lassen wir euch auch wissen, wie ihr den Biss in dieses ominöse Schafsauge gekonnt umgeht. Und zwar ohne dabei die Gefühle des kasachischen Gastgebers zu verletzen. Gleich zu Beginn, kurze Bitte an euch. Geht mal in euch und fragt euch, was ihr so alles über Kasachstan wisst.
Grillenzirpen, da ist nicht so viel da, ne? Das ging uns ähnlich.
Kasachstan, das war für uns wirklich weitestgehend terra incognita. Sogar beim Namen der Hauptstadt, da lag ich ja erstmal falsch. Der lautet nämlich weder Almaty noch Alma-Ata und auch nicht Astana ist so wirklich korrekt.
Ja, ich habe das neulich witzigerweise bei einem Kneipenquiz gelernt. Astana ist so halbrichtig. Ja? Die Hauptstadt wurde umbenannt. Das passiert ja auch nicht alle Tage. Seit März 2019 heißt sie Nursultan. Das Ganze beruht auf dem Namen des ehemaligen Präsidenten, nämlich Nursultan Nazarbayev.
So, also ist
zack, fertig, umbenannt.
Schon unfassbar, gell? Die Hauptstadt. Einfach mal schnell umbenennen. Ja. Wieder was gelernt. Geht eben auch sowas.
Berlin heißt bis jetzt noch nicht Max.
Ja, wird auch nicht so schnell Max heißen. Da muss man ein paar große Schritte machen.
Weil es vielen von euch vielleicht genauso geht, wie es uns ging, bevor wir angefangen haben, uns intensiver mit Kasachstan zu beschäftigen. Vielleicht hier einmal kurz und knapp das Wichtigste zu diesem Riesenland in Zentralasien.
Also unabhängig ist Kasachstan erst seit 1991. Die größten Nachbarländer sind China und Russland. Und ja, 30 Jahre wurde das Land autokratisch vom gerade schon erwähnten Nursultan Nazarbayev regiert.
2019 war dann Schluss bei Nazarbayev und Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder Amnesty International, die beklagen aber weiterhin teils große Probleme im Land, zum Beispiel in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, sowas. Aber wir haben auch gute Nachrichten aus dem Land für euch.
Ja, immerhin wirtschaftlich geht's nämlich bergauf, vor allem dank vieler Bodenschätze. Im Human Development Index, dem Wohlstandsindikator der Vereinten Nationen, belegt das Land aktuell immerhin Rang 50. Zum Vergleich, Deutschland steht auf Rang 4 und an der Spitze liegt aktuell Norwegen.
Soweit die Hard Facts, für den ersten Überblick ja immer ganz, ganz wichtig, finde ich. Und hier kommen noch drei Fakten zum Schmunzeln vielleicht, die ihr höchstwahrscheinlich noch nicht über das Land wusstet. Daniel, bitte.
Fakt 1. Der Apfel kommt aus Kasachstan. Bereits vor 10.000 Jahren wurde der Apfel in Kasachstan angebaut. Heute kommt der Großteil des genetischen Materials aller modernen Apfelsorten von dort. Legendär übrigens Äpfel der Sorte Apport. Die waren so riesig, ein einziger Apfel soll gereicht haben, um komplette Familien satt zu bekommen.
Oder Cowboys. Das ist unser Fakt 2. Die ersten Cowboys waren Kasachen. Mhm. Vor 5.500 Jahren haben die Menschen Kasachstans weltweit als erste gemerkt, dass Pferde nicht nur gut schmecken, sondern auch hervorragende Nutztiere sind. Und Forscher gehen jedenfalls ganz fest davon aus, dass die ersten Pferde in Kasachstan domestiziert wurden. Und Fun Fact, Kasache heißt übersetzt Steppenreiter.
Fakt 3. Von Kasachstan, dem Land der Steppenreiter, startete der erste bemannte Weltraumflug. Am 12. April 1961 war das. Vom legendären Weltraumbahnhof, dem sogenannten Kosmodrom Baikonur, flog Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Der Weltraumbahnhof, den gibt's bis heute, der ist immer noch in Betrieb. Das Areal ist allerdings an Russland verpachtet.
Erster Apfel, erster Cowboy, erster Raumflug. Unser Wissen to go über Kasachstan.
Also ich bin ja immer noch total fasziniert von der Vorstellung, dass Kasachstan seine Hauptstadt einfach mal mir nichts, dir nichts nach dem Ex-Präsidenten benennt. Man stelle sich das vor, Max, irgendwer kommt nach dem Ende der Ära Merkel mit dem Vorschlag um die Ecke, hey, machen wir Berlin doch einfach mal zu Angela.
Zu Angela, ja. Weil das so unvorstellbar ist, deshalb, wie gesagt, mein Vorschlag, macht einfach Max draus, ist für alle ein bisschen einfacher.
Unvorstellbar. Bescheidenheit ist eine Zier und so weiter.
Aber ja, du hast recht, es ist unvorstellbar und vor allem, um zum ernsten Thema zurückzukehren, das sagt ja einiges auch schon über das politische System aus. Ne? Also, wo Hauptstädte nach ehemaligen Präsidenten benannt werden, ich glaube, ja, da darf man schon mal nachfragen, wie es um die Demokratie da so steht.
Das haben wir ja auch gemacht in unserem Interview mit Dagmar Schreiber, nämlich wohl kaum jemand im deutschsprachigen Raum kennt Kasachstan so gut wie die Journalistin, Soziologin und Autorin. Und ja, so viel sei schon verraten. Das Gespräch mit Dagmar Schreiber, das macht richtig Lust, Kasachstan und die Kasachen besser kennenzulernen, trotz des Demokratiedefizits, was es dort wirklich gibt. Aber hört selbst.
Ja, Dagmar Schreiber, die ist schwer zu erreichen, aber wir haben sie ans Telefon gekriegt. Sie ist auf Heimaturlaub gewesen in Deutschland, in Sassnitz auf Rügen. Und da hat sich als erste Frage natürlich aufgedrängt, wenn sie schon mal hier in Deutschland ist, was sie beim Gedanken an Kasachstan am meisten vermisst.
Also Sie werden lachen, Sie müssen nicht mal in Sassnitz auf Kasachstan verzichten. Ich war gestern Abend in einer Fischgaststätte und da stand Zander auf der Speisekarte. Und dann habe ich mal ganz hinterhältig nachgefragt, wo kommt denn der Zander her? Die Kellnerin ging in die Küche, kam wieder und sagte, unser Koch sagt, der Zander kommt aus Kasachstan. Und das hatte ich so auch erwartet, weil ich zufälligerweise den Hersteller kenne. Es gibt in Kasachstan also riesengroße Binnenseen, die sind voller Fisch, unter anderem auch Zander. Und der wird dort gefangen, gekühlt und in hoffentlich geschlossener Kühlkette bis Deutschland gebracht. 6000 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen. Und kommt dann hier in Edelrestaurants auf den Tisch oder auch in die Kühltheke im Supermarkt. Also wenn Sie ein Stück Kasachstan auf den Tisch haben wollen, gehen Sie in den Supermarkt, holen sich Zander und dann können Sie sich zu 90% sicher sein, dass der aus Kasachstan kommt. Was ich natürlich in Deutschland an Kasachstan vermisse, ist die sprichwörtliche Weite von Kasachstan. Also diese Grenzenlosigkeit, die man eigentlich nur in einem großen Land haben kann. Kasachstan ist ja riesig, 8-mal so groß wie Deutschland und ist sehr dünn besiedelt, nur 18 Millionen Einwohner. Dann können Sie sich vorstellen, wenn sich die 18 Millionen auf einer so großen Fläche verteilen, dann ist sehr viel Leere. Und das vermisse ich. Wenn man hier in Europa so um sich schaut, sieht man ja überall nur Dörfer, Städte, Straßen. Also man hat ständig Zeugnisse von menschlicher Tätigkeit um sich rum. Und das haben Sie in Kasachstan nicht. Und wenn Sie sich mal erholen wollen von der sogenannten Zivilisation, dann ist Kasachstan wirklich ein gutes Land dafür.
Ein bisschen ist es jetzt ja in Ihrer Antwort schon durchgeklungen, wie landschaftlich vielfältig das Land ist. Das ist den meisten Menschen bei uns in Europa wahrscheinlich gar nicht bewusst. Woraus können Kasachstan-Reisende denn so auswählen?
Naja, gemeinhin, also wenn jemand überhaupt eine vage Vorstellung von Kasachstan hat, dann kommt er mir meistens mit dieser Vorstellung, das ist Steppe. Da ist doch nichts, das ist langweilig, das ist Steppe. Ja, das stimmt, es ist wirklich zu 80-90% Steppe und Wüste. Aber dabei muss man bedenken, dass Steppe auch nicht Steppe ist. Das ist also teilweise ein riesengroßes Grasmeer, aber auch nicht nur eben. Da gibt es Hügel, da gibt es Felseninseln mit schönen Seen. Es gibt auch die Wermutsteppe, die dann schon so ein bisschen mehr in die Halbwüste reingeht, also relativ trocken. Da wächst dann, wie der Name schon sagt, sehr viel Wermut. So riecht es dort auch, also ganz toll, vor allem im Sommer. Dann gibt es aber auch die Waldsteppe. Es gibt Wüste mit richtigen Sanddünen oder auch Steinwüsten, Lehmwüsten. Und was natürlich am spektakulärsten ist, das sind die Gebirge. Man muss sich das Land eigentlich vorstellen wie eine große Schüssel, in der Mitte flach. Wie gesagt, Steppe und Wüste. Und an den Rändern ist es sehr gebirgig. Da geht es hoch bis 7010 Meter. Das ist der Tian Shan. Der ist im Süden, reicht bis in den Südosten rein, reicht weit nach China rein. Und der höchste Berg heißt Kantengri und der ist 7010 Meter hoch. Ein sehr, sehr schöner Berg. Also eigentlich einer der schönsten Berge, die ich kenne. Und im Norden, Nordosten, haben wir dann das Altaigebirge. Wenn das jemandem was sagt, dann vermutet er das meistens in Russland. Das ist also ein ziemlich großes Gebirge. Das ist viergeteilt zwischen Russland, der Mongolei, China und Kasachstan. Und Kasachstan hat meines Erachtens den schönsten Teil abgekriegt. Da regnet es nun wirklich sehr viel im Gegensatz zur Wüste und zur Steppe. Und deswegen sind die Wälder auch sehr üppig, also richtige üppige Bergtiger, Märchenwälder. Und was wir dann noch haben, Kasachstan hat auch ein Meer, das Kaspische Meer. Kenner wissen, dass das eigentlich der größte Binnensee der Erde ist, aber es ist wirklich so groß wie ein Meer, man sieht das andere Ufer nicht. Es gibt also alles, von Bergen bis Meer, alles da.
Das klingt wahnsinnig vielfältig und spannend und aufregend. Wenn Sie da eine Region auswählen müssten, wo fahren Sie denn am liebsten hin?
Ich habe sowohl die Steppe sehr gern, vor allem im Frühling. Schon Ende März fängt die Steppe an zu blühen. Vor allem, wenn es viel Schnee gegeben hat und wenn der dann schmilzt, dann sickert das Wasser in den Boden und weckt dort die ganzen kleinen Zwiebeln auf, die dort drin sind im Boden. Also Schneeglöckchen, Krokusse, Tulpen. Dann ein bisschen später ganz riesengroße rote Mohnmeere. Kein Schlafmohn, also ganz normaler Klatschmohn. Wunderschön, bis zum Horizont ist alles rot. Und dann Anfang Juni das Federgras. Das ist so ganz langes Gras mit langen weißen Spitzen oder Blüten. Und wenn dann der Wind über die Steppe geht, dann wogt das Federgras im Wind und es sieht fast aus wie die Schaumkronen von einem Meer. Das ist also ganz großartig. Aber wie schön das ist, wie vielfältig, wie gastfreundlich die Leute sind, das wird leider nicht thematisiert bei uns in den Medien.
Dann widmen wir uns doch mal diesen positiven Seiten. Stichwort Gastfreundschaft. Da heißt es ja, die sei legendär. Erzählen Sie mal.
Naja, die Kasachen sagen selber über sich sehr gerne, sie seien das gastfreundlichste Volk der Welt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unbescheiden, aber das ist ursprünglich eine ganz pragmatische Geschichte gewesen. Die Kasachen waren ja lange Zeit Nomaden, also Viehzüchter, die sich in dieser unendlichen Steppe relativ weit bewegt haben. Also je nach Jahreszeit, je nach Pflanzenbewuchs sind die halt mit ihren Herden dahin gegangen, wo gerade was wächst. Und wenn dort alles abgegrast war, sind sie weitergezogen mit ihren Jurten, mit ihren Filzzelten. Und dann muss man sich das so vorstellen, das waren keine Dörfer. Die Jurten waren relativ weit voneinander entfernt. Die standen dann halt mitten in der Steppe in kleinen Familienansiedlungen. Und bis zur nächsten Jurtensiedlung konnten es durchaus 30, 50, 100 Kilometer sein. Und wenn man dann unterwegs ist mit dem Pferd und gerät in ein Unwetter, dann ist man darauf angewiesen, dass man in der nächsten Jurtensiedlung die Tür geöffnet kriegt. Dass man da ankommt, anklopft und dass die sagen, los, komm rein, du kannst bei uns essen, du kannst bei uns Tee trinken, du kannst bei uns übernachten. Das war überlebensnotwendig. Und so wie ich das selber von den anderen erwarte, muss ich das natürlich auch tun, wenn zu mir einer zu Besuch kommt. Selbst wenn mein Stamm mit dem Stamm, wo ich jetzt bin, verfeindet ist, müssen die mich aufnehmen, müssen mir was zu essen, zu trinken geben, mich beherbergen, dürfen mich nicht umbringen, obwohl sie eigentlich mit meinem Stamm verfeindet sind.
Okay, das heißt, wenn ich dort aufschlage, also mein Stamm der Dietrichs ist jetzt nicht verfeindet mit den kasachischen Nomaden, ich werde dann auch reingelassen als völlig Fremder, oder?
Ja, na klar, und sie sind ja dann besonders interessant als völlig Fremder, weil die Kasachen sind ja dann auch neugierig. Ne? Wenn man sich so vorstellt, die sind den ganzen Sommer draußen in dieser endlosen Steppe, es gibt keinen Fernsehen, es gibt kein Radio, das heißt jetzt inzwischen natürlich schon. Natürlich haben diese Joten auch Strom und haben auch einen Fernseher drin, aber früher gab es das ja alles nicht. Und sie sind natürlich als Gast auch der Träger von Informationen. Und als Gegenleistung für die Gastfreundschaft wird erwartet, dass sie sich ganz viel Zeit nehmen und dass sie erzählen, woher sie kommen und dass sie vielleicht ein paar kleine Anekdoten zum Besten geben. Und sie bereichern damit die Kasachen und erweitern ihren Horizont.
Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, wenn man sich das vor Augen führt, wie zivilisiert das ist, dass dann sogar Gegner sagen, nee, also wenn du in Not bist, dann bist du bei uns trotzdem herzlich willkommen.
Genau.
Was kommt denn dann auf den Tisch, wenn zusammen gegessen und getrunken wird?
Das ganz traditionelle Lieblingsessen der Kasachen ist wirklich Fleisch. Und wenn sie einen Kasachen auf seinen Fleischkonsum hin ansprechen, dann sagt er scherzhaft, wir Kasachen sind die zweitstärksten Fleischfresser der Welt. Und dann schaut er sie ganz schalkhaft an und wartet auf ihre Gegenfrage.
Wer frisst am meisten?
Und dann sagt er ganz, ganz genugtuend, die Wölfe. Also so ordnet man sich selber ein. Ja, also sehr viel Fleisch und zwar von allen Tieren, die sie haben. Das sind vor allem Schafe, aber auch, also früher auch sehr viele Kamele. Die Kamele wurden ja benötigt, um die Wohnstadt der Kasachen, also die Jurte, von Wohnplatz zu transportieren. So ein Kamel trägt sehr viel. Aber auch Pferde werden auch gegessen. Es wird auch sehr viel Milch getrunken. Also nicht nur Kuhmilch, sondern man kann auch Kamelmilch trinken. Die ist sehr schmackhaft. Und auch Pferdemilch. Pferdemilch heißt Kumis und das gilt in Kasachstan auch als Heilgetränk. Der Kumis wird nur ganz selten frisch getrunken, dann heißt das Saumal. Der meiste Kumis wird vergoren, also die Pferdemilch wird vergoren. Die wird in große Ledersäcke gefüllt oder auch in Birkenholzfässer und da kommt dann so ein Ferment rein und dann wird das mehrere Male am Tag durchgeschüttelt oder durchgestampft und dann fängt das an zu gären und kriegt so einen leicht prickligen, rauchigen, leicht bitteren Geschmack und wirkt so ähnlich wie Bier. Das trinkt man sehr gern.
Das klingt geschmacklich jetzt erstmal, ich nenne es mal unaufdringlich. Gibt es da auch noch andere exotische Sachen, wo Sie sagen so, danke, aber nein, danke?
Ja, also für mich persönlich wäre zum Beispiel danke, aber nein, danke der Schafskopf. Mhm. Also wenn Sie jetzt zu Besuch kommen, Sie aus dem Stamm der Dietrich, dann sagt der Kasache zu seinem Sohn, geh doch mal raus und schlacht mal ein Schaf. Und der macht das dann auch. Und dann dauert es natürlich eine Weile, bis das Schaf es fertig ist. Das muss ja erst ausgeblutet und abgezogen werden und so weiter und dann portioniert. Und dann kommt es auf den Tisch in verschiedenen Gerichten. Das Lieblingsgericht dabei ist Besh Parmak. Das heißt, übersetzt fünf Finger. Besh heißt fünf, Parmak ist der Finger. Das sind also große Fleischstücken, die in Brühe gekocht werden mit Nudelfladen zusammen. Das einzige Würzmittel sind dann wahrscheinlich Zwiebeln, ein bisschen Salz und eventuell ein bisschen Pfeffer. Aber was dann unbedingt noch auf den Tisch kommt, ist der Schafskopf. Man hat dort also eine ganz abfallarme oder abfallfreie Ernährungsgewohnheit. Man isst alles von dem Tier.
Mir als Gast wird dieser Kopf dann also hingestellt. Und was passiert dann?
Dann schaut man sie ganz erwartungsvoll an und sie kriegen ein Messer dazu oder zwei. Und dann müssen sie mit diesem Messer diesen Kopf sozusagen zerteilen und müssen allen anderen, die am Tisch sitzen, und das ist meistens eine große Runde, weil die Familie ist groß und die sind auch alle neugierig, sie müssen also den Kopf zerteilen. Und das, was man zuallererst und am allerliebsten isst, sind die Augen vom Schaf.
Ach.
Und wenn man ihnen jetzt so ein Auge anbietet und sie wissen ganz genau, wenn sie das jetzt essen, passiert was ganz Schreckliches, also können sie das Auge auch ablehnen und können sagen, ich fühle mich sehr geehrt, vielen Dank für die große Ehre, aber ich bin der Meinung, dass in dieser Runde eine Person ist, die noch mehr Ehre verdient als ich, und reichen das Auge an den Gastgeber zurück oder an einen alten Mann, der in der Runde ist, weil der alte Mann, der Aksakal, der sogenannte Weißbart, der ist in der Achtungshierarchie ganz oben und der wird das Auge dann bestimmt gern nehmen und essen.
Das ist eine Ausrede, die merke ich mir wirklich bis in alle Zukunft. Das ist ja sehr, sehr diplomatisch.
Also gastfreundlich sind die Kasachen. Wie würden Sie denn den kasachischen Durchschnittsbürger sonst noch beschreiben? Was sind denn so seine typischen Wesenszüge?
Eigentlich ganz normal. Also Sie müssen auch sehr stark unterscheiden zwischen Stadt und Land. Es ist in Kasachstan in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren zu einer ziemlich starken Landflucht gekommen. Die meisten Menschen leben also auch dort in Städten, also inzwischen über 50%. Und die Städte prägen natürlich den Menschen. Da ist auch alles, was wir in unseren Städten haben. Es gibt 100.000 Fernsehsender, es gibt Internet, es gibt Internetcafés. In den Läden gibt es alles inzwischen, und zwar nicht nur aus der westlichen Hemisphäre, sondern auch aus der östlichen. Es mangelt eigentlich an nichts. Ja. Wenn man genügend Geld hat, um sich alles zu kaufen, dann kann man sich einen ganz normalen Haushalt leisten, so wie wir den hier auch kennen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen anders ist, dass der städtische Nahverkehr ein bisschen unterrepräsentiert ist. Die Leute fahren also sehr gerne Auto, auch wenn sie stundenlang im Stau stehen. Ich denke, das hat damit zu tun, das sagen sie auch manchmal scherzhafterweise selbst, dass sie so gern geritten sind früher. Und sie sind sozusagen vom Pferd aufs Auto umgestiegen. Und da ist es auch egal, ob ich in dem Auto jetzt stehe oder fahre, Hauptsache ich habe das Auto. Aber ansonsten wie bei uns. Und auf dem Land ist es so, wie bei uns das Landleben vielleicht noch vor 100 Jahren gewesen ist. Die meisten Leute sind Selbstversorger. Die haben also sowohl einen Garten, in dem Kartoffeln wachsen und Tomaten und Gurken und so weiter. Und sie haben auch eine große Herde, also sowohl, was ich vorhin gesagt habe, Schafe, vielleicht Ziegen, unbedingt eine Kuh, die man melken kann, wo man dann seine eigene Milch hat und Sahne herstellt und auch Butter und auch das Pferd. Also wirklich im Wesentlichen Selbstversorger. Und das hat dann natürlich die Folge, dass man sehr zeitig aufstehen muss zum Melken, also mit dem ersten Hahnenschrei. Hühner gibt's auch. Und dass man abends erst dann ins Bett geht, wenn die Tiere alle versorgt sind und alle im Pferch sind. Und das ist dann schon mal ein 16-Stunden Arbeitstag. Und die Familien sind groß, sind größer als bei uns. Also gerade auf dem Land, wo auch alle Hände gebraucht werden, ist also normal, dass man 4, 5 Kinder hat. In den Städten geht es schon in Richtung europäische Familiengröße, also 2, 3. Immer noch mehr Kinder als bei uns. Kasachstan ist ein sehr junges Land, Durchschnittsalter deutlich unter 30.
Wirtschaftlich hat Kasachstan in den letzten Jahren ja einen enormen Aufschwung erlebt. Politisch gilt das Land aber nach wie vor nicht gerade als lupenreine Demokratie. Wie erleben Sie die politische Situation denn in Kasachstan? Oder anders gefragt, wie frei kann man seine Meinung denn dort wirklich sagen?
Naja, das ist wirklich relativ schwer zu beantworten, weil wenn Sie als Ausländer hinkommen, sehen Sie das nicht. Sie sehen ein modernes Land, in dem Sie sich ganz, ganz normal weltoffen mit den Leuten unterhalten können, in dem auch keiner mit seiner Meinung hinterm Berg hält, also zumindest nicht gegenüber Ihnen als Ausländer. Aber was man natürlich sagen muss, es gibt eine ganz ausgeprägte autokratische Herrschaft der Präsidentenfamilie. Es gibt also eine ganz normale Verfassung, in der theoretisch alles zugelassen ist, so wie bei uns auch, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Und dann gibt es aber in der Verfassung noch Zusatzklauseln, die mit der Zeit so angenommen wurden, zum Beispiel, dass der Präsident Führer der Nation heißt. Das ist in der Verfassung vorgeschrieben. Also der alte Präsident ist immer noch Lider Nazi, also Führer der Nation. Und da ist dann auch vorgeschrieben, dass er quasi unbegrenzte Vollmachten hat. Das ist verfassungsmäßig verankert, dass seine Familie sozusagen unberührbar ist. Und der neue Präsident, den es jetzt in Kasachstan gibt, Herr Tokayev, dem hat man am Anfang nicht zugetraut, ein eigenes Profil zu entwickeln, weil man ganz genau wusste, im Hintergrund steht noch der alte Präsident. Aber die letzten Monate haben gezeigt, dass der Herr Tokayev durchaus in der Lage ist, sein eigenes Profil zu entwickeln. Der hat dann zum Beispiel ein ganz wichtiges Postulat des alten Präsidenten gekippt. Der alte Präsident hat immer gesagt, die Wirtschaft zuerst und dann die Politik. Was bedeutet, wir bauen hier eine moderne Wirtschaft auf und politische Freiheiten sind nicht wichtig. Dafür sorgen wir dann später. Erst muss die Wirtschaft auf Vordermann gebracht werden. Und der neue Präsident hat dann gesagt, nee, wir müssen gleichschalten, gleichziehen. Politik ist genauso wichtig und die Entwicklung einer Zivilgesellschaft ist genauso wichtig. Und das ist zumindest schon mal eine ganz tolle Ankündigung.
Haben Sie denn abschließend noch vielleicht so eine Lieblingsgeschichte, eine Lieblingsanekdote über Kasachstan für uns?
Naja, es gibt viele Anekdoten, die ich erzählen könnte, aber eine ist vielleicht ganz wichtig, wenn man hinfährt und dort ein paar Wochen verbringen möchte, dann muss ich jetzt wieder zu dieser Gastfreundschaft zurückkommen. Die nimmt also zum Teil ziemlich diktatorische Züge an und das muss man wissen, um das richtig einordnen zu können. Wir waren mal unterwegs mit einer Gruppe von Touristen am Kaspischen Meer. Das ist eine unglaublich schöne Landschaft, also so eine richtige bizarre Mondlandschaft. Und waren zu Gast bei einer Familie, die hatten extra für uns eine Jurte aufgebaut. In der haben wir dann auch geschlafen. Also die Frauen in der Jurte und die Männer draußen unter freiem Himmel auf solchen Filzmatten. War sehr schönes Wetter. Das war also durchaus machbar, draußen zu schlafen. Und als wir uns alle schlaffertig gemacht haben, sprich uns auf diese Matten gelegt haben in der Jurte, kam die Hausherrin und legte ihre Matte auf die Schwelle und legte sich da drauf. Mir schwante schon was, aber ich habe mir das dann von ihr nochmal bestätigen lassen. Und sie sagt, ja, ich muss hier schlafen, falls jemand nachts von euch was braucht, damit ich euch was zu essen bringen kann, was zu trinken bringen kann, damit ich euch den Weg zur Toilette zeigen kann und so weiter. Und wir haben wirklich versucht, sie davon zu überzeugen, dass wir schon groß sind, dass wir alleine in dieser Jurte schlafen können, dass wir Taschenlampen haben, dass wir den Weg zur Toilette finden. Ist dann nichts zu machen. Diese Frau lag da wie ein Berg auf der Schwelle. Man konnte auch nicht über sie drübersteigen, weil sie war sehr korpulent. Also wenn man nachts raus musste, musste man sie wecken und sie hat dann zur Toilette gebracht. Und das kommt einem oft vor, dass der Gastgeber sagt, ich weiß, was für dich gut ist, ich mache das jetzt für dich und dann müssen sie sich fügen. Das muss man wissen, wenn man hinfährt, damit man das einordnen kann und damit man das mit Humor und vielleicht sogar mit ein bisschen Dankbarkeit tragen kann.
Frau Schreiber, vielen Dank für dieses Interview. Sie haben trotz diktatorischer Gastfreundschaft, glaube ich, große Lust gemacht, noch mehr zu erfahren über Kasachstan und dieses Land bei Gelegenheit mal zu bereisen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns und dieses Gespräch genommen haben.
Ich danke Ihnen auch. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere wirklich in Kasachstan aufkreuzen würde und wir uns dort vielleicht sogar begegnen. Danke.
Also wirklich viele, viele interessante Sachen, die wir da von Dagmar Schreiber erfahren haben, muss ich echt sagen. Bei mir hat sich Kasachstan auf der Bucketlist von ferner Liefen mindestens in die Top 10 katapultiert. Und das liegt übrigens auch daran, dass dieses Land auch ethnisch so unfassbar vielfältig ist.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, wenn du unterwegs bist oder auch euch, die ihr uns zuhört. Aber wenn ich irgendwo auf Reisen bin, mir ist das immer wichtig, dass diese Kultur, die ich da antreffe, dass die möglichst authentisch ist. Ja,
ja klar.
Und das ist in Kasachstan absolut der Fall. Wenig Touristenmassen, das gibt's da eher gar nicht. Das Besondere an diesem Land, es ist ein ganzer Kulturberg. Ja? So eine Anhäufung, über 100 Volksgruppen leben dort. Und da sind auch welche dabei, mit denen rechnest du da ja gar nicht, ne? Und um dieses große Miteinander, diese Riesen-WG dort in Zentralasien, dreht sich da eigentlich fast alles. Und darüber haben wir mit der Ethnologin Dr. Rita Sanders gesprochen.
Frau Sanders besucht Kasachstan seit über 20 Jahren regelmäßig. Sie hat lange über das Land geforscht und sie hat ihre Doktorarbeit über die kasachendeutsche Identität geschrieben. Und zum Einstieg wollten wir von ihr wissen, warum ausgerechnet in Kasachstan denn so viele verschiedene Ethnien leben.
Das liegt an der Geschichte und da muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen. Zur Zeit der Sowjetunion, aber auch schon davor, also im zaristischen Russland, sind viele Bevölkerungsgruppen erstmal nach Russland eingewandert und sind dann zumeist zur Zeit der Sowjetunion unter sehr traurigen und dramatischen Umständen dann von Stalin nach Kasachstan deportiert worden.
Und diese Deportationen, die betrafen eben die unterschiedlichsten Ethnien. Den größten Anteil an der gesamten Bevölkerung. Das bilden heute die ethnischen Kasachen. Daneben gibt es aber auch viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Vor allem Russen sind das, klar. Aber zum Beispiel auch Ukrainer, Armenier, Aserbaidschaner. Und es geht aber auch noch exotischer. Wie war das mit den Griechen, Daniel?
Ja, also viele Kasachen sind eben auch griechischer Abstammung, türkischer oder... Man höre und staune, also das hat mich persönlich total überrascht, wäre ich nie drauf gekommen, koreanischer Abstammung.
Die sind gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingewandert, die ersten Koreaner, damals ins zaristische Russland, um da neues Land zu finden, das sie besiedeln können. Und diese koreanische Minderheit wurde dann unter Stalin 37 auch als einer der ersten Gruppen nach Kasachstan deportiert, weil man Angst hatte vor japanischer Spionage. Also Korea war ja damals noch von Japan besetzt. Und so sind die dann auch nach Kasachstan gekommen.
Und mit den Deportationen, da geschah den Koreanern irgendwie gleich doppeltes Unrecht. Denn sie wurden ja sozusagen in Sippenhaft genommen. Und zwar ausgerechnet mit den Japanern, also genau dem Volk, das sie brutal überfallen und besetzt hatte.
Aber die Koreaner, die waren und sie sind es bis heute sehr geschätzte Leute da im Land. Und genau wie die Deutschstämmigen übrigens. Und die waren ursprünglich mal nach Russland eingewandert.
Vielleicht ist es bekannt, dass Katharina die Große viele Siedler angeworben hat und die dann damals eingewandert sind, vor allem an die Wolga und an die Schwarzmeerküste, die dann halt von Stalin 1941 nach Kasachstan und auch nach Sibirien deportiert wurden. Also die Deutschen, die wurden einfach in sehr großer Zahl dann nach Kasachstan deportiert. Und wie ja auch wahrscheinlich bekannt ist, war diese Deportation durch den zügigen Vormarsch der deutschen Wehrmacht, mussten die Deutschen, also aus Stalins Logik, möglichst zügig deportiert werden. Und da war auch nichts vorbereitet. So irrten da viele auch durch die Steppe. Und die Kasachen haben dann die Deutschen aufgenommen und sie quasi gerettet, ihr Leben gerettet. Und das ist für viele auch ein ganz emotionaler Moment. Da scheint irgendwie diese Freundschaft gestiftet zu haben.
Ja, nach allem, was wir im ersten Interview mit Dagmar Schreiber gehört haben, hatten die Deportierten wahrscheinlich einfach noch riesiges Glück im größten Unglück. Man stelle sich einfach vor, die Gastfreundschaft, die würde in der kasachischen Kultur keinen so zentralen Bestandteil einnehmen.
Von den ungefähr 1 Million Deutschstämmigen, die früher mal in Kasachstan gelebt haben, da ist ein Großteil inzwischen schon wieder ausgewandert, die allermeisten als Spätaussiedler nach Deutschland. Aber rund 200.000 leben noch in Kasachstan. Und wir wollten von Frau Sanders wissen, was es heute in Kasachstan eigentlich bedeutet, deutsch zu sein, zu der deutschen Minderheit anzugehören.
Ich würde sagen, das drückt sich jetzt weniger aus in einem konkreten Lebensstil oder in einem bestimmten Aussehen, sondern das ist eher Teil der individuellen Lebensgeschichte heute. Also die Deportationsgeschichte der Vorfahren, der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ist vielen bekannt. Es ist allerdings nicht so, dass es deutsche Siedlungsgebiete gibt, deutsche Dörfer gibt. Das gibt es heute einfach aufgrund der hohen Zahl der Auswanderer heute nicht mehr.
Frau Sanders hat uns übrigens auch noch erzählt, dass es durchaus Aussiedler gibt, die nach ein paar sehr ernüchternden Jahren in Deutschland wieder nach Kasachstan zurückkehren. Viele sehen einfach die Chancen dort, die wirtschaftlichen. Und einige, die fühlen sich auch einfach wertgeschätzter. Insgesamt scheint das Zusammenleben der unterschiedlichen Ethnien in Kasachstan nämlich wirklich gut zu funktionieren.
In vielerlei Hinsicht würde ich sagen ja, weil viele Beobachter, viele Wissenschaftler haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt, dass es ethnische Schwierigkeiten geben wird, Konflikte. Die sind in der Tat vielfach ausgeblieben und das mag auch daran liegen, dass der Präsident, also Nazarbayev, dass ihm das so wichtig war, die Aussöhnung auch der verschiedenen ethnischen Gruppen, die ja nicht freiwillig gekommen sind, sondern unter widrigen Bedingungen.
Also, wir fassen mal zusammen. Kasachstan hat hunderttausende Menschen aufgenommen, die ihre Heimat verlassen mussten. Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Tradition. Und heute sind diese Menschen ein integraler Bestandteil des Landes. Das hört sich dann irgendwie schon sehr beispielhaft an. Und das war sie auch schon wieder, unsere erste Episode Kasachstan. Ich würde mal sagen, auf den weißen Fleck haben wir schon ein bisschen Farbe gebracht. Und in Folge 2, da dreht sich dann wie gewohnt alles um Wissenschaft und Technik.
Da haben wir wirklich eine unglaubliche Geschichte für euch. Viele wissen nicht, dass eine der größten nuklearen Sperrzonen der Welt nicht nur in Tschernobyl oder in Fukushima liegt, das sind so die Orte, die man kennt, die man damit in Verbindung bringt, sondern in Kasachstan. Das Ganze ist ein ehemaliges Atomwaffentestgelände und Problem, bis heute leben auf und um dieses Gebiet herum Menschen und völlig unvorstellbar, aber es ist die Realität mit teils wirklich dramatischen Folgen und es gibt haarsträubende, aber auch sehr wichtige Erfahrungen Berichte einer Journalistin, die dort gewesen ist und mit der sprechen wir, und zwar in der nächsten Folge hier.
Dieses Interview legen wir euch an dieser Stelle schon mal wärmstens ans Herz. Fragen, Anregungen, Ideen, Lob oder gerne auch konstruktive Kritik, die schickt ihr bitte an explore.podcast@netgeo.com. Danke fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis bald bei Explore, der National Geographic Podcast. Ciao, macht's gut.
Bis dann.